Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Heute wage ich mich an ein Thema, was uns alle ein Stück weit begleitet. Niemand ist gefeit vor Ängsten. Von unserem ersten Tag an in dieser Inkarnation, auf dieser Erde, werden wir begleitet von einer Energie, die uns einerseits schützt, aber andererseits eben auch sehr störend sein kann. Ich habe sehr viele Menschen in meinem Umfeld, die unter Panikattacken leiden oder die Ängste nach außen projizieren oder auch annehmen von anderen, die diese Projektionen abgeben. Was hat es mit dieser Energie auf sich? Ich habe Janina Szymanczyk eingeladen. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin und kennt sich sehr gut aus. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo liebe Janina, ich freue mich, dich heute mal nicht im Workshop, sondern hier im Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Janina und ich, wie ich gerade schon gesagt habe, kennen uns schon eine Weile aus meinen Workshops und Janina ist unter anderem Expertin, was das Thema Ängste angeht. Und das ist ein Thema, von dem ich das Gefühl habe, dass es für viele Menschen, ich weiß nicht, ob das eine individuelle Wahrnehmung ist, aber ich habe tatsächlich das Gefühl, vielleicht auch aufgrund der Weltsituation oder aufgrund der großen Wende, von der alle sprechen, energetischen Wende und Wandlungszeit, wie immer man das nennen möchte, dass das mit vielen Ängsten einhergeht. Und dass ich häufig auch in meinen Workshops merke, was da im Weg steht bei den Erfahrungen, die die Menschen suchen, sind Ängste. Und dann natürlich auch Ängste, die irgendwo im Leben eine Rolle spielen, vielleicht durch gewisse Lebenszyklen auch bedingt dann in den Vordergrund treten. Ich erlebe es bei meiner Frau, die sehr gespannt ist auf diese Folge, weil die eben auch sehr stark mit Panikattacken zu tun hat. Und es fällt ja auch alles in dieses Spektrum. Aber meine erste Frage an dich, Janina, ist jetzt erstmal, was ist Angst? Was ist das für eine Energie und wo kommt das her?
Also so ganz grundsätzlich ist Angst eins unserer Grundgefühle. Also es ist erstmal eigentlich was richtig Gutes. Und da fängt schon für viele Menschen auch das große erste Missverständnis an, weil sie glauben, Angst wäre irgendwas Negatives und das müsste wie weg. Im Gegenteil, wir haben nichts aus der Evolution mitgebracht oder weiterentwickelt, was wir nicht zum Überleben auch brauchen. Also die Evolution war nie großzügig sozusagen. Und Angst ist demnach eins unserer Grundgefühle, die wir brauchen. Es ist was sehr Gutes. Wir hätten nicht überlebt ohne Angst. Sonst wären wir von irgendeinem Tiger gefressen worden oder so. Ne? Und daher ist das erste Mal was gut ist. Und Angst ist eine Emotion, also ein Gefühl. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist erstmal so die Grundangst dazu.
Jetzt frage ich mich natürlich, ich verstehe, dass wir mit Ängsten auf die Welt gekommen sind. Die sind in unserem DNA verankert, weil ohne die könnten wir nicht überleben. Ich weiß, da ist die Angst vor dem freien Fall, ist eine von denen, die Angst vor lauten Geräuschen. Aber wir haben ja auch viele Ängste, die vielleicht auch gar nicht hilfreich sind, die auf Projektionen beruhen.
Ja, das stimmt. Also Ängste, wenn es in eine Form von einer Angststörung sich dann weiterentwickelt hat, dann wird ja irgendeine Form von Leiden erlebt, bei einem selbst und oder auch anderen Menschen, je nachdem, um was es geht. Es gibt ja ganz viele Angststörungen. Also wenn man die jetzt in einen Topf wirft, die sind teilweise sehr unterschiedlich. Es kommt drauf an, um was es da geht. Aber ja, die sind natürlich dann in einem Ausmaß vorhanden, dass man sich nicht mehr wohl damit fühlt und auch irgendwie nicht mehr klarkommt. Und dann macht es auch Sinn, dass man was für sich macht. Also zum Beispiel in eine Psychotherapie geht und sich da Unterstützung versucht. Aber so vom Grundverständnis, was da passiert, ist, dass das Missverständnisse sind. Also ganz grob gesagt sind Fehlbewertungen das Hauptthema bei den Angststörungen. Also dass man vor irgendwas Angst hat, was gar nicht gefährlich ist. Zum Beispiel, also so ein Klassiker wäre so ein typischer, nennt man einen Teufelskreislauf der Angst. Wenn man eine Panikattacke erzeugt, das schafft man nur, wenn man irgendwas so bewertet, als sei es ganz arg gefährlich, obwohl es das nicht ist. Ja, und es fängt manchmal schon, diese Fehlbewertung fängt manchmal schon so im Alltag an, dass wir Sprache, also zum Beispiel eigentlich auch missverständlich oder falsch sogar benutzen. Ich rede nicht so gern von richtig oder falsch, aber das lädt in dem Fall wirklich sehr zu Missverständnissen ein. Zum Beispiel so ein Klassiker, finde ich, ist das Wetter. Wenn wir sagen, das Wetter, das macht mich total sauer, ich bin total schlecht gelaunt, weil es regnet oder sowas, ne? Dann klingt es so, als hätte jetzt irgendwie das Wetter mein Gefühl erzeugt. Wenn das Wetter das könnte, dann würden wir uns aber alle immer gleich fühlen. Tun wir ja aber nicht. Es gibt ja so Spezialisten, die zum Beispiel bei schlechtem Wetter sagen, oh, ich lieb's, geht mir voll gut, finde ich gemütlich. Wie kriegen die das denn dann hin? Das liegt daran, dass die das Wetter nicht negativ bewerten, sondern als was, was ihnen halt gemütlich ist und erzeugen somit auch ein Gefühl, ein Erleben im Innern von gemütlich, das ist schön. Ja, während andere, die sagen, ich kann das nicht leiden, die bewerten das Wetter negativ in dem Fall und fühlen sich entsprechend nicht so gut in der Situation. Also nicht die Situation, Wetter macht's Gefühl, sondern wie ich über das Wetter denke. Bewertungen, jetzt sind wir da schon ein bisschen tiefer drin, sind ein Teil der Gedankenwelt. Und die Gedanken, ganz grob als Überschrift, sind immer der erste Schritt zur Erzeugung des Gefühls in uns. Wir erzeugen unser Gefühl durch diese Bewertungen von Situationen, von Wahrnehmungen, von egal um was es geht. Soweit nachvollziehbar erstmal?
Das ist nachvollziehbar. Ich frage mich jetzt tatsächlich, wenn ich jetzt, ich nehme jetzt einfach mal wirklich die Situation von Anna, die, wenn ich das miterlebe, ne, dann merkt sie plötzlich, da ist ein Unwohlsein. Und das scheint irgendwie in einer Angst dann umzuschlagen. Und ganz plötzlich geht das in Richtung Panik. Ne? Sie hat dann so Techniken, die sie versucht anzuwenden und oft funktioniert das auch, dass sie sich da wieder rausbringt, aber es ist schon passiert in der Vergangenheit, dass das einfach in eine komplette Panikattacke dann gegangen ist und nicht mehr steuerbar war. Wie kann man denn damit umgehen als Mensch, wenn sowas also, passiert?
Da gibt's wirklich so eine klassische Beschreibung von dem, was da passiert erstmal. Und ich finde, damit umgehen, um auf deine Frage einzugehen, bedeutet, finde ich, immer an erster Stelle verstehen, wie erzeuge ich es denn? Was passiert mit mir? Was mache ich mit mir? Weil ohne das Verständnis, wie will ich es denn ändern, wenn ich gar nicht weiß, wie es geht oder also wie es überhaupt erscheint sozusagen. Ne? Und ganz grob gesagt ist es so, wenn man jetzt hier sagen würde, der erste Punkt hier wäre die Wahrnehmung. Die Wahrnehmung, in dem Fall können wir direkt auch bei deiner Frau das Beispiel nehmen, ist oft so eine körperliche Wahrnehmung. Irgendwas tut kurz weh oder ich habe Herzklopfen oder irgendwas nehme ich gerade wahr an mir. Dann, das, was wir hier jetzt angucken übrigens, läuft in Wirklichkeit im teilweise Millisekundenbereich ab oder zumindest Sekundenbereich, also sehr, sehr schnell. Wir machen jetzt quasi eine künstliche Zeitlupe von dem, was da abläuft. Und diese Wahrnehmung kriegt jetzt an zweiter Stelle eine Bewertung. Das, was ich gerade schon so ein bisschen erklärt habe, da kommt ein Gedanke über die Wahrnehmung. Und das ist, wenn Menschen in Richtung Angst tendieren zu bewerten. Meistens der Klassiker, dass dieser Satz anfängt mit, oh Gott, Punkt, Punkt, Punkt. Also sowas wie, oh Gott, da hat was gestochen. Oh Gott, irgendwie wird mir schwindelig. Und dann ist dahinter die Idee, und das sei gefährlich.
Ja.
Genau. Und dann erzeuge ich mit dieser Bewertung Angst, wie ich es gerade schon erklärt habe. Na, dann kommt die Emotion, das Gefühl Angst. Passt zu der Bewertung übrigens. Also das zeigt eigentlich nur eins, dass unser Körper völlig adäquat reagiert auf das, was wir ihm da suggerieren. Das ist eine Suggestion. Eine Suggestion, ich bin gerade in Gefahr, irgendwas ist gefährlich. Und der Körper reagiert blitzschnell mit A, Gefühl Angst und B, das steht hier dann auch noch drauf, mit Stresshormonausschüttung. Das heißt, okay, passiert auch wirklich was Körperliches. Das ist nicht getrennt nur, weil manche dann so reden von, es ist so psychisch und so. Es ist auch körperlich, absolut körperlich, weil Adrenalin ist das Haupthormon, das da ausgeschüttet wird, weil ja der Körper jetzt glaubt, er sei in Gefahr, macht er uns jetzt blitzschnell kampf- und fluchtbereit. Das sind auch Klassiker, die wir aus der Evolution entwickelt haben, neben noch dem Todstellreflex, der ist etwas seltener, aber die drei Reaktionen sind typisch bei großer Angst, Kampf, Flucht oder Todstellreflex, je nachdem, was am meisten Sinn macht.
Moment, Todstellreflex, da muss ich jetzt gerade mal nachhaken, weil das ist ein Wort, was ich noch nie gehört habe. Ich habe aber eine gewisse Ahnung und mir kommt eine eigene Erfahrung gerade auch in den Sinn. Aber vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Was ist das?
Also ich finde, ein ganz einfaches Beispiel dafür ist das berühmte Kaninchen vor der Schlange. Es kommt halt auf die Situation drauf an, die wir uns da suggerieren. Also wenn wir uns zum Beispiel suggerieren, ich stehe vor einem Löwen, und habe keine Chance mehr zu fliehen, weil kämpfen macht da keinen Sinn. Wir sind nicht stark genug gegen einen Löwen. Flüchten, wenn ich schon direkt davor stehe, auch nicht. Dann kann ich vielleicht aber noch so tun, als sei ich schon tot und hoffe, er frisst kein Aas.
Aber das passiert ja also nicht in einer überlegten Vorstellung. Ich sag dir jetzt mal ein Beispiel, was mir widerfahren ist oder widerfährt mitunter. Wir haben ja in Los Angeles sehr häufig mit Erdbeben zu tun. Ne? Und wenn das losgeht mit dem Wackeln, und es ist nicht mehr ganz so schlimm wie vielleicht noch vor 10 Jahren bei mir, aber ich habe Situationen gehabt, wo das anfing leicht zu wackeln und das ganze Haus ist ja davon betroffen und ich falle in eine Unbeweglichkeit, ohne dass ich das Gefühl habe, da ist eine Überlegung. Es ist tatsächlich, es fühlt sich für mich wie eine körperliche Reaktion an und ich bin wie jetzt in der Schlafparalyse sozusagen. Ich kann mich nicht rühren. Ich erstarre einfach und denke so, ich muss doch jetzt eigentlich unter den Türrahmen oder unter den Tisch, aber ich kann nicht.
Das müsste man jetzt tatsächlich dann genauer angucken, was du da eben wahrscheinlich doch kognitiv machst. Das zeigt jetzt auch wieder, dass es halt keine 0815 Tipps gibt für wirkliche Angststörungen oder Reaktionen, wenn die so tief sind. Da komme ich nachher auch noch kurz so ein bisschen drauf, dass da vielleicht eine Seite in uns überreagiert aufgrund von irgendwelchen noch unwillkürlichen Prozessen. Das würde jetzt hier aber ein bisschen ausufern. Ich würde jetzt an der Stelle auch sagen, das ist auch der Grund, weshalb Psychotherapie nicht einfach mal 2 Hypnosesitzungen dauern kann und alles ist super und schön, sondern es hat gute Gründe, warum das einfach echt Monate bis Jahre geht. Und menschliche Entwicklung braucht Zeit. Auch das ist Evolution. Evolution ist noch nie was Schnelles gewesen. Wir brauchen Zeit für Entwicklung. Und da müsste man jetzt mit dir in Ruhe gucken, was ist denn da vielleicht auch biografisch gewesen und so weiter. Also das, aber es wird gute Gründe geben. Also du kannst dir immer grundsätzlich unterstellen, es gibt gute Gründe. Wir machen nichts, was irgendwie blöd oder doof wäre. Also das Letzte, was hilfreich ist, ist dann diese Seite, die Angst hat und bei dir mit Todesstarre reagiert, abzuwerten, sondern vielleicht eher mal zu versuchen, mit einem liebevollen Kontakt zu sagen, komm, mit einer anderen Seite, die dann vielleicht das übernehmen kann, das Ruder, und sagen, komm, jetzt schnell unter den Tisch wenigstens oder so. Ich meine, man darf eins nicht vergessen, was du beschreibst, ist eine echte Gefahrsituation. Ich finde, es ist auch noch mal ein bisschen schwieriger dann zu sagen, also das muss jetzt nicht unbedingt eine Angststörung in dem Fall sein, aber es könnte ein Angstthema sein, das aber aus einer anderen Zeit kommt, zum Beispiel. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu komplex.
Nee, das macht mir jetzt schon Sinn. Ne? Aber ich wollte damit auch nur verdeutlichen, dass da keine Überlegung da drin ist bei mir, ne, in dem Moment. Wobei ich muss sagen, es ist besser geworden. Ich erinnere mich, vor ein paar Monaten war ein Erdbeben und da habe ich eigentlich ganz ruhig auf der Couch gesessen. Klar, das Herz fängt an zu pochen. Ne? Das ist, glaube ich, so eine natürliche Überlebensangst, die da reinkommt. Ne? Aber ich bin nicht in eine Starre gefallen. Und das habe ich früher oft erlebt, ne? Dass ich einfach unbeweglich wurde und gedacht habe, so, was passiert hier eigentlich? Ne? Und konnte das überhaupt nicht greifen. Und das ist, wie du schon sagtest, Bruchteile von Sekunden. Ne? So ein Prozess, der sich ganz schnell manifestiert.
Ja, ganz genau.
Ja, ich überlasse dir wieder das Wort. Wir waren bei der Ankettung, Wahrnehmung, Bewertung und dann die unterschiedlichen Resultate.
Ganz genau. Also wir waren ja an dem Punkt, dass es erstmal schon mal, was passiert, rein körperlich sinnvoll ist. Also dass der Körper jetzt Adrenalin ausschüttet und Kampf, Flucht oder Todstellreflex bereit macht. Und der Unterschied eben zu deiner Situation ist, das passiert dann aber eben auch in Situationen, die gar keine Gefahr haben. Also ein Erdbeben in Los Angeles kann ja gefährlich werden. Na, also das finde ich nochmal ganz wichtig zu sagen. Das ist rein selbst erzeugt im Innern durch eine Fehlbewertung. Und das ist auch der nächste Punkt hier auf meiner Liste, dass nämlich genau das, was hier jetzt passiert, das Gefühl Angst, das jetzt auftaucht und die Stresshormone, die jetzt ganz viele Körperreaktionen machen, übrigens unter anderem Herzklopfen, beschleunigter Atem, Schwitzen oder auch Kälteschauer, je nachdem. Das ist alles durch das Adrenalin gemacht. Das ist was Hormonelles. Adrenalin ist ein Hormon und man darf nicht unterschätzen, was das macht im Körper. Aber auch da wieder ist so wichtig, dass Menschen aufgeklärt sind, weil sie es fehlbewerten und glauben, das ist der Beweis. Ich habe ja gerade schon gemerkt, mir geht's nicht gut. Also es wird einem vielleicht auch noch schwindeliger, weil das rausschießt ganz schnell, das Adrenalin. Das macht schon auch schnell einen Schwindel. Also wird's wieder bewertet als Gefahr, zum Beispiel Lebensgefahr für den Körper. Und das steigert sich dann bis in eine Panik oder Panikattacke. Das ist quasi dieser Kreislauf, der dann ganz schnell abläuft.
Ja. Habe ich da eine Möglichkeit, jetzt als Betroffener oder Betroffene, wenn sich so eine Panikattacke anbahnt, was ich würde jetzt nicht sagen, dass das innerhalb von Sekunden passiert, ne, sondern da ist ja schon ein Momentchen, ne, wo man merkt, da ist eine Bewertung, da ist ein Symptom, du sagtest eben Schweißausbrüche oder Herzrasen, ne, das ist alles so, das höre ich von Betroffenen immer genau. Und dann kommt aber der Moment, wo so ein Kontrollverlust irgendwo ins Spiel zu scheinen kommt. Ne, und dann ist einfach dieser Zenit überschritten. Ne, oder ja, also dann kann es tatsächlich komplett ausufern auch. Ne. Gibt es da eine Möglichkeit, da einzugreifen?
Also ich glaube, wichtig ist schon mal zu verstehen, dass genau das nicht passiert. Es ufert nichts aus. Das ist Teil des Missverständnisses. Eine Panikattacke ist unangenehm. Da braucht man nichts schön dran reden. Ja, das fühlt sich nicht schön an. Das ist stressig und so. Aber, das ist so wichtig, es ist völlig harmlos. Es ist völlig harmlos und es wird nach maximal 15 bis 20 Minuten von allein auch wieder aufhören, wenn wir dem Körper Zeit geben, diese Stresshormone wieder abzubauen. Der Körper ist super, der macht es. Der schüttet dann ein Gegenhormon aus, das zur Beruhigung beiträgt. Deshalb ist man übrigens dann auch nach einer Weile ziemlich erschöpft, weil erst hat man Überschuss an Adrenalin, dann das Gegenhormon, ich habe den Namen leider vergessen. Das schießt dann dagegen, weil der Körper sagt, ich baue jetzt das zu hohe Adrenalin wieder ab. Und dann sinkt das Adrenalin und gleichzeitig ist aber das Beruhigungshormon noch stärker im Körper. Und das macht dann eine Weile erschöpft und müde. Also auch eine biologisch logische Reaktion, die danach passiert. Also wichtig wäre vielleicht schon mal aber zu verstehen, mir wird nichts passieren. Es ist wirklich nichts, was eskaliert. Und das, was du gerade sagtest, mit die Kontrolle verlieren, tut man gar nicht. Man hat nur Angst davor. Das ist genau.
Und das ist so ein bisschen selbstgemacht dann tatsächlich, ne, wenn ich das richtig verstehe.
Das ist selbstgemacht, das ist genau, worauf ich hinaus wollte, genau. Ja.
Ja. Ja, spannend. Finde ich sehr, sehr hilfreich, auch in meinem Verständnis für so eine Situation. Jetzt gibt es aber nicht nur Panikattacken. Es gibt ja auch so ganz andere Art von Ängsten. Und ich sage immer, das ist so mein Gefühl, am Ende läuft es immer auf die Angst um die eigene Existenz hinaus. Ne? Wenn ich mir so Ängste betrachte, jetzt rational, ob das eine Phobie ist, eine Spinnenphobie, oder ob das auch eine Panikattacke ist oder die Angst vorm Dunkeln oder auch finanzielle Ängste. Es gibt ja so viele, viele unterschiedliche Rubriken, nenne ich die jetzt mal. Aber wenn man sie runterbricht, dann geht es immer so Existenz. Ne? Kann man das so sagen oder liege ich da irgendwie komplett daneben?
Nein, also ja, wahrscheinlich ist es schon relativ mit im Kernthema. Also wenn du Existenz meinst, mit Lebensexistenz, ne?
Ja, klar.
Nicht finanzielle Existenz oder so. Also dann, ja, es ist oft eine Todesangst in der Tat, ja. Weil man kann ja mal ausschauen, es ist aber auch oft Angst vor Scham. Also zum Beispiel haben Menschen, die eine soziale Phobie haben, ganz arg Angst, dass sie zum Beispiel negativ bewertet werden von anderen. Also da geht es jetzt nicht um die Angst vom Tod in dem Fall. Es gibt auch Menschen, die, also da ist dann auch Scham ganz viel das Thema, ne? Angst, sich peinlich zu verhalten. Also wenn man Leute mal fragt, was glaubst du denn, was passiert, wenn du in der Öffentlichkeit umkippen würdest, weil ganz oft ist da ja diese Kontrollverlustangst, ne? Was wäre denn dann, oh, das wäre so peinlich. Dann ist gar nicht der erste Satz, ich habe Angst, dass ich dann tot bin. Also da muss man auch individuell gucken.
Da hast du natürlich vollkommen recht. Das ist jetzt, ich habe das nie so wirklich als Angstthema betrachtet, ne, was du jetzt gerade beschrieben hast. Aber natürlich, klar, wenn ich dich jetzt höre, sind das auch Ängste. Ne? Und die kennt natürlich jeder Mensch irgendwo. Ne? Ob das eine Bühnenangst ist oder eine Angst vorm Sprechen in der Öffentlichkeit. Ne? Da ist ja ein ganzes Spektrum auch, oder Angst vor, ich könnte irgendwo fallen und mich lächerlich machen. Ne? Diese Angst vor Peinlichkeiten generell kenne ich natürlich nur zu gut auch. Habe ich auch.
Ja, nicht. Also klar, kenne ich auch. Das ist ja auch wichtig, dass immer wieder bei dem Thema Angst als Grundgefühl völlig in Ordnung, ne? Und alle unsere Grundgefühle brauchen wir. Es ist ja nicht automatisch eine Angststörung. Deswegen, das finde ich auch so wichtig, wenn man dann sich erstmal selber vielleicht ein bisschen umguckt und nach Hilfe, Unterstützung sucht und wirkliche Psychotherapieplätze zu kriegen, ist ja ein bisschen schwierig manchmal, braucht ein bisschen Zeit, klappt immer, wenn man dranbleibt, empfehle ich auch jedem, der wirklich eine Angststörung hat, sucht eine Therapie. Bisschen Wartezeit in Kauf nehmen ist am Ende gar nicht so schlimm gewesen, wenn es dafür dann hilfreich ist. Aber natürlich gucken viele Menschen vorher schon mal, ist ja auch in Ordnung, finde ich total gut, darf man ja machen. Allerdings gibt es da halt so ungefiltert viel im Orbit. Ja, und ich nehme immer gern so als Beispiel für, was für mich persönlich nicht so günstiges Beispiel ist, so ein Buchtitel, den ich mal gesehen habe in irgendeinem Buchregal, Endlich angstfrei leben. Ja, und wenn man sich da dann quasi Tipps und Hilfe erhofft, das war, ich habe dann mal geguckt, halt selber eine Betroffene, die ein Buch geschrieben hat, da kommen dann schnell Menschen auf die Idee, so wie es für mich war, sollte es für alle sein. Das finde ich ganz schwierig, weil das nicht passt, meiner Meinung nach. Ich bin Konstruktivistin und ich glaube, wir alle konstruieren unsere Realität selber und das ist hoch individuell, also muss man auch individuell mit Menschen arbeiten und gucken, um was geht's da. Aber der Titel Endlich angstfrei leben suggeriert ja schon allein, dass Angst was Negatives sei wieder, ne? Und man müsste frei davon sein. Und jetzt haben wir ja gerade schon gehört, Angst als Gefühl brauchen wir, also sollten wir nicht angstfrei leben. Natürlich meinte die Frau wahrscheinlich, endlich angststörungsfrei leben. Ja, günstiger, wenn man es so dann auch benennt, ne? Aber das Dilemma ist, dass selbst da schon wieder eine Suggestion reinkommt, dass, wenn man es jetzt noch komplexer anguckt, dass das eigentlich eine Seite von uns ist, also nur ein Teil von uns, der Angst hat. Und nicht unser ganzes Ich, unser ganzes Sein. Weil, wenn wir mal uns anschauen und uns fragen, ich fühle mich ja nie 24 Stunden, 7 Tage die Woche immer gleich. Und auch Menschen, die eine Angststörung als Diagnose offiziell haben, werden sagen, na ja, ich habe nicht 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche Angst, sondern unter bestimmten Bedingungen, unter bestimmten Tageszeiten oder Sonstiges. Ne? Also es ist ganz unterschiedlich. Und wenn man das dann mal genauer anschaut, könnte man also sagen, da gibt es wie eine Seite, die unter bestimmten Bedingungen auftaucht und mit Angst reagiert. Weil was ganz oft auch der Fall ist, ganz typisch sogar, ist, dass irgendeine rationale Seite auch mit im Boot ist bei den Menschen, die dann das auch noch kommentiert, diese Angstseite. Ne? Und die dann sitzt mir oft in der Therapie dann gegenüber, diese Seite, und sagt, ich weiß, dass mir das nichts tut. Ich weiß, mir kann nichts passieren. Und das ist dann eben schon wieder so ein Zeichen dafür, dass vielleicht der Kontakt zu der Seite, die Angst hat, aber noch nicht so günstig läuft. Weil wenn wir uns die Angstseite wie eine eigenständige Person mal vorstellen, als kleines Gedankenspiel, und da wäre jetzt also eine Person, also angenommen, wir wären in einem Fahrstuhl und neben uns steht ein Mensch und der hat gerade Panik, weil er Angst hat, er wird stecken bleiben und hier ersticken oder so. Würden wir jetzt hingehen und sagen, ja, das weiß doch jeder, dass das nicht passiert. Jetzt reiß dich doch mal zusammen, gleich geht die Tür wieder auf. Und da sagen alle Menschen, nee, so würde ich mit anderen Leuten nie reden. Wir gehen mit unserem größten Feind manchmal nicht so um wie mit uns selbst, wenn wir dann mal genau hinschauen. Und deshalb finde ich es ganz arg wichtig, dass man guckt, wie wird denn der Kontakt zu der Seite, die Angst hat, im Innern aufgebaut. Das finde ich persönlich sogar eine ganz wichtige Basis, noch bevor ich in eine Konfrontationstherapie einsteigen würde, was übrigens Mittel der ersten Wahl ist in der Therapiewelt, auch bei den Angststörungen, also der Angst sich stellen. Das ist wissenschaftlich belegt, das funktioniert. Es wird Ängste reduzieren, es hilft. Das ist total gut, aber meiner Erfahrung nach funktioniert es erst und viel, viel besser, wenn die Beziehung zu der Seite, die Angst hat, auch schon ganz gut ist, also zu uns selbst, die Beziehung. Ja? Also das.
Aber jetzt muss ich mal unterbrechen, weil ich habe gerade so eine Vorstellung, du sitzt in deiner Praxis und es kommt jemand, hat Angst vor Spinnen und du packst jetzt eine Tarantel aus.
Ne? Ja, würde ich nicht machen, weil ich zufälligerweise selber Angst vor Spinnen habe. Und ist schon viel besser geworden, weil ich auch mit mir natürlich dran arbeite. Aber ich wäre, glaube ich, kein so gutes Vorbild in dem Fall. Aber Scherz beiseite, nein, ja, grundsätzlich, genauso funktioniert das aber, ja. In der Verhaltenstherapie, was meine offizielle Approbation ist, ich bin auch systemische Therapeutin und Hypnotherapeutin, aber die Verhaltenstherapie ist wirklich genau das, dass man wirklich die Situation oder die Objekte oder wovor man Angst hat, konfrontiert. Also ich gehe mit Leuten auch in die Stadt, wenn sie Angst haben, ins Einkaufszentrum zu gehen zum Beispiel. Oder ich bin mit einer Frau Fahrstühle gefahren. Also ja, machen wir. aber ich bereite das vor, erst mit dieser inneren Anteilearbeit, damit die Basis passt. Sonst würde man quasi wie bei einem Hausbau statt am Fundament mit dem Dach anfahren. Und das hält nicht.
Ja. Wenn ich jetzt mal, abgesehen von einer Angststörung, also wirklich jetzt so etwas, was mein Leben offensichtlich auch in irgendeiner Weise steuert oder vielleicht sogar dominiert, von so generellen Ängsten, die mir vielleicht gar nicht bewusst sind. Ich beobachte häufig in meinen Workshops, und für mich spiegelt sich das im Emotionalkörper wieder. Wenn ich also aus einer außerkörperlichen Erfahrung bin und betrachte mir die multidimensionalen Gefilde, die wir Menschen nennen, sage ich mal, dieses multidimensionale Wesen, dann wird mir sehr häufig gespiegelt, dass dort im Astralkörper, der ja auch als Emotionalkörper oft bezeichnet wird, tatsächlich Manifestationen sind von diesen Gefühlen, die einfach auch die können sogar so stark sein, dass sie eine Gestalt annehmen, aber generell habe ich noch nie jemanden getroffen, der also komplett frei ist von diesen Gebilden im Astralkörper. Aber da scheinen also sehr krasse Unterschiede zu sein von Mensch zu Mensch. Wenn jemand unbewusst gesteuert wird von seinen Ängsten, ohne dass er sich jetzt erstmal gedanklich vielleicht auch da überhaupt rankommt, ist das, ich weiß nicht, ob ich die Frage überhaupt so richtig formulieren tue oder kann, kommen zu dir Leute oder beobachtest du Leute, die gesteuert sind, ohne dass sie wissen, dass es an Ängsten liegt, die sie steuern. Wird dir das bewusst bei Leuten?
Meinst du damit jetzt, dass es eben manchen Menschen nicht bewusst ist, wodurch sie Angst haben? Oder?
Ja, wodurch sie sich limitieren tatsächlich in ihrem täglichen Leben, weil da Programme ablaufen, die angstbasiert sind, die einfach so eingespeichert sind. Ich sag mal so, es kommt jemand zu dir, weil er Angst vor Spinnen hat, war ja jetzt das Beispiel. Und dann stellt man aber vielleicht im Zuge dieses Prozesses fest, das ist nicht das Einzige. Tut sich da noch mehr? Ist das was, was dir begegnet?
Ja, das natürlich. Also, um es jetzt mit dem Fachausdruck zu benennen, Komorbidität ist generell in der Psychotherapie ja recht weit verbreitet. Also Komorbidität heißt, dass mehrere Themen, Diagnosen auftauchen können. Definitiv. Und den anderen Aspekt, was du vielleicht meintest mit dem Unwillkürlichen oder Unbewussten, das ist natürlich auch sehr häufig. Also natürlich haben viele Menschen Themen, die ihnen selbst noch gar nicht bewusst sind. Und auch das wird ja in der Psychotherapie erarbeitet.
Okay, genau da wollte ich dann drauf hinaus, weil ich denke immer, Psychotherapie ist so ein hartes Wort. Und wenn ich das beobachte bei Menschen, die versuchen, in ihrer Bewusstseinsarbeit voranzukommen, und es ist aber manchmal ganz offensichtlich, dass da Programme ablaufen, die das blockieren. Mhm. Und dann zu sagen, ja, vielleicht ist eine Psychotherapie angebracht. Das ist mal wie so eine Keule, wo dann doch vielleicht der eine oder andere denkt, ich bin verrückt. Aber Psychotherapie hat ja nichts mit Verrücktsein zu tun, sondern das ist ja etwas, was sehr begleitend, sehr sanft und sehr öffnend im Prinzip ist.
Ja, also genau. Also zum einen würde ich, glaube ich, selbst auch Menschen das so nicht sagen, weil dann schreckt man sie eher ab. Also es ist ja auch der Ton macht ja die Musik. Man geht ja eigentlich nicht hin und sagt, mach doch mal eine Therapie. Auch wenn man das manche Menschen schon wünschen würde. Aber wir alle haben es ja irgendwie nötig. So ist es ja. Man kann das ja auch liebevoll mal ansprechen und sagen, was einem vielleicht auch selber geholfen hat dabei, wenn man da Erfahrungen mit hat oder so. Also da gibt's ja andere Möglichkeiten. Aber letztlich muss es natürlich jeder Mensch selber für sich entscheiden. Also ein Psychotherapeut nimmt Leute nur, wenn sie selber das auch möchten. Und es ist alles total freiwillig und hat mit verrückt in der Tat gar nichts zu tun. Im Gegenteil, das wäre ein Ausschlusskriterium. Das ist aber übrigens auch wieder eine häufige Angst. Ich könnte verrückt werden. Auch ein ganz ähnliches Angststörungsthema.
Ich werde die Angst kenne ich auch.
Klappt übrigens nicht. Klappt. Also muss ich dich enttäuschen, Oliver, wenn du die Angst kennst. Klappt gar nicht.
Ja, ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, auf die Definition von verrückt. In meiner Arbeit passiert das schon mal, dass man verrückt wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn eine Dissoziation geschieht, und das ist jetzt gar nicht so unüblich in meinem Feld, wenn man sich mit außerkörperlichen Erfahrungen auseinandersetzt oder auch das praktiziert und nicht wieder komplett in die Integration kommt. Das fühlt sich dann an, als sei man im wahrsten Sinne des Wortes verrückt, aber im räumlichen Sinne. Nicht jetzt im psychischen Sinne, sondern da ist etwas verrückt.
muss man, glaube ich, schon differenzieren, was gemeint ist. Aber da siehst du, wie Wörter auch unterschiedlich mit Bedeutung geladen sind. Das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe. Die Art und Weise, wie wir Sprache benutzen, spielt eine Rolle. Aber die meisten Menschen, die Angst haben, verrückt zu werden, die meinen damit durchzudrehen oder so, ne? Und das passiert nicht. Wir können nicht wegen einer Angststörung verrückt werden.
Wie kann ich so generell auf mich Acht geben im Alltag, in meiner Mindfulness-Praxis oder in meinem bewussten Sein, dass ich nicht, mir nicht noch mehr Ängste auflade, vielleicht als sowieso schon im System sind? Und ich meine jetzt so ganz praktische Hinweise. Ich kann immer von mir ausgehen. Eine Sache, die mich triggert, wo ich das Gefühl habe, das schürt Ängste, sind zum Beispiel bei mir bewegte Bilder in Verbindung mit Musik und Sprache, die ja zum Teil auch recht gesteuert sind, ob das im Internet sind oder im Fernsehen oder in Filmen, im Kino. Und das ist, weiß ich bei mir zum Glück. Und ich weiß ganz genau, ich muss mich bestimmten Dingen nicht aussetzen, weil das... Ja, aber gibt es da noch mehr Tipps vielleicht oder Hinweise, wie man Ängste überhaupt vermeiden kann oder Situationen vielleicht auch anders steuern kann?
Naja, grundsätzlich ist es, glaube ich, günstig, wenn man sich versucht, viel selbst zu beobachten. Man nennt es auch in der systemischen Welt sozusagen die Metaebene einnehmen. Metaebene ist nichts anderes, wie so einen Beobachter zu installieren und wie auf sich selbst drauf zu gucken und sich mal zu fragen, na, was geht mir denn gerade so durch den Kopf? Vielleicht sogar zu fragen, was könnte ich denn gerade brauchen? Also die Übersetzung ins Bedürfnis ist auch immer ein ganz wichtiger Teil in der Therapie. Sozusagen, was möchte denn, was braucht denn die Seite, die zum Beispiel gerade Angst hat oder jetzt Angst kriegen könnte, stattdessen? Was würde ihr denn gut tun? Zum Beispiel halt nicht irgendeine Seite, die ihr rational um die Ohren haut, dass gerade doch gar nichts ist. Das beruhigt nicht, wenn man schon Angst hat. Ja, und kommt halt drauf an, was man gerade braucht. Aber das zum Beispiel mal zu erforschen, ist eine gute Idee.
Ja, also Selbstbeobachtung.
Ja.
Vielleicht vor der unmittelbaren Reaktion, wenn möglich.
Ja, und dann vielleicht auch mal wirklich zu gucken, naja, was geht denn in mir vor? Dass man sich vielleicht mal bewusster macht, wie denke ich denn gerade über mich und oder die Welt, jetzt mal pauschal gesagt. Dass man mal vielleicht das aufschreibt und notiert, wenn ich Angst kriege, was ist denn dann gerade? Was geht mir durch den Kopf? Wie verhalte ich mich? Und so weiter.
Jetzt geht ja das Thema Angst auch Hand in Hand mit einer anderen Energieform, die für mich sehr artverwandt sind, Sorge. Sorgen, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, aber produzieren Sorgen Ängste oder laufen die nebeneinander her? Ich weiß nicht, wie du das sagst, aber vieles hat ja auch da seinen Ursprung, glaube ich, ne?
Total, total. Das hängt unheimlich miteinander zusammen. Es gibt sogar eine Diagnose, die mir spontan dazu einfällt, die übermäßig eher mit Sorgen sich auseinandersetzt statt mit so. Also da sind jetzt nicht typischerweise Panikattacken dabei. Das nennt sich die generalisierte Angststörung. Da geht es oft darum, dass Menschen von einer Sorge zur nächsten wie springen, aber keine davon je fertig denken. Also dann sind sie bei... Ah, hoffentlich passiert meinem Mann nichts, hoffentlich geht das morgen gut und oh Gott, habe ich da noch und so weiter. Also es ist ein einziges sich Sorgen machen um irgendwas, was irgendwie schief gehen könnte. Und es ist halt, ja, wie sage ich das jetzt, dass es nicht zu ausufernd wird, das ist ja schon eigentlich alles recht komplex, aber es ist halt so ganz simpel, auch da wieder eine Art der, also fast schon selbsterfüllende Prophezeiung, wenn man so will. Nicht, dass das jetzt heißt, diese Dinge werden wirklich passieren. Ich bestätige mich nur selbst sehr schnell, wenn dann irgendwas nicht gut läuft. Das kommt noch dazu, ne? Wenn ich die ganze Zeit den Fokus habe auf negativ, schlimm, Sorge. Und dann passiert irgendwas, dann gehen Menschen ganz oft genau damit um, dass sie sagen, ich habe es ja gewusst und so, ne? Das ist das, was dann selbsterfüllende Prophezeiung ist. Nur das wäre genauso passiert, auch wenn es einem vorher gut gegangen wäre. Das bedenken die Leute nicht. Und so erzeugt man dann halt so einen Dauerstress in sich und Unwohlsein. Das Erleben erzeugen wir immer selber. Und was wichtig zu verstehen ist, ist, wir haben die Wahl, was wir da erzeugen. Wir sind freie Wesen und wir können auch uns mit Dingen beschäftigen, die uns gut tun. Aber das hat viel mit der Beziehung zu uns selbst zu tun. Und da muss man mal schauen, ob die gut läuft, wenn das nicht funktionieren kann. Noch nicht funktioniert. Ne? Also wenn Menschen mit sich da noch nicht gut umgehen können oder den Fokus nur auf Sorgen haben, würde ich auch mal gucken, naja, wie ist denn eigentlich so diese innere Beziehungsgestaltung bisher so?
Ja. Ich hatte gerade vor einigen Tagen ein Gespräch mit einer Freundin. Da ging es darum, dass sie sich auch um alles sorgt. Insbesondere ging es da um Klimawandel und um Politik und also so sehr große Sorgenflächen, nenne ich das jetzt mal. Und ich für mich irgendwann entschieden habe, dass ich da nicht reinfüttern möchte in irgendeiner Form, weil ich weiß, es tut mir nicht gut. Und ich kann mit Sorge auch nichts bewegen. Aber das war für diese Person jetzt komplett unverständlich und ich wurde dann als ignorant bezeichnet, weil ich mich da rausnehme und nicht teilhabe an dieser Sorge. Bin ich ignorant oder ist das, bin ich dadurch gesund oder wie, weil das hat mich tatsächlich jetzt auch beschäftigt, ne? Da will mir jemand von außen eine Angst aufdrängen, die ich gar nicht tragen möchte.
Ja, geteiltes Leid ist doch halbes Leid, Oliver. Ja, nee, super Beispiel. Also, ja, da müsste man jetzt natürlich auch wieder ein bisschen genauer hinschauen, was da also die Absicht dieser Person war. Vielleicht war es eine Form der Projektion, nennen das meine lieben Kolleginnen und Kollegen von der tiefen psychologisch fundierten Therapieseite. Das ist ein ganz toller Begriff, den ich super finde. Der heißt, dass man ein eigenes Thema auf den anderen quasi abbildet, also auf den schiebt sozusagen, was aber eigentlich was über mich selber viel mehr aussagt. So mal ganz schlicht beschrieben, ne? Und das, was du machst, ist völlig legitim, sich nämlich zu schützen vor was einem nicht gut tut. Also ich meine, du kommst ja selber aus dem Medienbereich und weißt, dass es ist ja nun mal so, dass das, was in den Medien gezeigt wird, auch, es geht um Einschaltquote. Was macht nämlich diese Berichterstattung, wenn da so viel über Dinge, die uns Angst machen, also uns einladen, dass wir uns Angst machen, müsste ich natürlich korrekterweise sagen. Warum werden die so dargestellt, so überdurchschnittlich viel auf die Art und Weise? Weil es, das hat man eben auch erforscht, Psychologie als Studium ist ja auch ein sehr wissenschaftlicher Anteil dabei. Jetzt viel auch um Forschung und wie Menschen generell so ticken und was uns anzieht und so weiter. Das wird natürlich auch in der Medienwelt sehr benutzt. Und man weiß also, dass Angst Aufmerksamkeit bindet. Ja, ich meine, warum zum Beispiel funktionieren denn auch Horrorfilme? Das funktioniert ja auch, ne? Und man sitzt da und starrt oder so, ne? Das ganze Zeug funktioniert, weil es die Aufmerksamkeit bindet. Und was dann halt auch noch funktioniert, ist, dass man vergessen kann dabei, dass man gerade nur einen Film anschaut. Ja, und wir reagieren mit Angst, obwohl wir zum Beispiel auf dem sichersten Sofa der Welt sitzen und hier ist ja gerade gar kein Krieg, hier ist gerade nichts Schlimmes. Aber wir gehen, also sozusagen ist eine Empathieleistung, wir stellen uns das so stark dann innerlich vor, dass wir innerlich Angst miterzeugen durch die Themen, die uns angeboten werden. Und durch diese Kombi bleiben wir da dran und glauben, wir müssen, um uns sicherer vielleicht auch zu fühlen, das gucken, um es irgendwie unter Kontrolle zu haben und so weiter, ne? Und dann ist vor allem halt eins geschafft, die Einschaltquote erhöht, was mehr Kohle bringt.
Ja. Und das sehen wir ja auch in der spirituellen Szene sehr, sehr häufig, ne? Und da ist für mich dann auch so ein bisschen, wo sich die Spreu vom Weizen teilt. Ich sage immer, und ich generalisiere das auch sehr eindeutig und sage, wenn jemand, der Geschäft mit der Angst macht, ne, in unserem Sektor, in meinem Sektor, muss ich sagen, der ist bei mir gleich ein rotes Tuch, ne, und zwar knallrot. Weil du sagst eben so schön, Angst bindet. Und das ist das, was ich beobachte, ob das über Verschwörungstheorien oder über, es gibt ja auch andere Angstmacher sozusagen, die einfach merken, ein Video, jetzt bei YouTube ganz speziell mal, ein Video, in dem die Darstellung von einem gewissen Szenario Klicks bringt, weil dort eine Angst geschürt wird, die völlig unberechtigt ist, ne, aber eben eine Bindung erzeugt. Das ist für mich ein absolutes Grauen geworden in unserer Szene, was leider Phänomen ist, was Momentum aufgenommen hat. Ne?
Ja. Ja, und da ist wirklich, für mich wäre da so die Frage an die Menschen, die sowas posten, wofür machst du das? Wofür?
Ja, das ist natürlich, die Antwort ist, glaube ich, relativ einfach. Ne? Da ist ja eine Absicht dabei. Das sehe ich schon oft auf den Bildern, die das Video präsentieren. Und es hat ja auch eine Faszination. Angst hat ja auch irgendeine Faszination für Menschen. Es war ja auf der Kirmes früher so, man geht in die Geisterbar. Das ist ein Thrill, das ist so, man will sich da auch selber ein bisschen austesten, aber irgendwann kommt da dieser Punkt, wo man sich da vielleicht auch zu sehr reinbegeben hat. Und dann macht Angst süchtig vielleicht sogar.
Ach, das würde ich jetzt nicht so weit, glaube ich, sagen, aber es kann kathartisch sein für manche Menschen, für manche. Es ist individuell unterschiedlich. Und ich finde, sich davor auch zu schützen vor solchen extremen Sachen wie Horrorfilmen oder so, wenn man merkt, man ist da zu sensibel für oder zu sensibel geworden, völlig in Ordnung. Während es auch völlig in Ordnung ist, wenn Menschen sagen, ah, für mich ist das manchmal was irgendwie, obwohl ich eine Angststörung habe, kann ich da dann mal was ganz eben kathartisches erleben. Es kommt immer drauf an, was man da so braucht. Ich finde, schwierig wird's immer, wenn es einen selbst und oder andere Menschen auf irgendeine Art und Weise schadet. Ja, jeder kann machen, was er will, aber gerade das, was du meintest mit solchen Videos, finde ich furchtbar. Und ich bin sehr froh, dass du dich von sowas auch distanzierst, weil das, werde ich ganz allergisch. Schlimm.
Ja, ist für mich also auch so ein ganz unverständliches Phänomen.
Ja.
Ja, liebe Janina, haben wir noch was auf unserer Liste? Ich weiß, es gab so einige Punkte, die wir im Vorfeld besprochen hatten.
Ja, ich weiß nicht, ob noch was fehlt, ehrlich gesagt, gerade.
Aber wir können natürlich auch jederzeit das Thema nochmal aufgreifen, ne? Wenn unsere Zuschauerinnen und Zuhörerinnen Bedarf haben oder konkrete Fragen haben, schreibt sie gerne in die Kommentare. Genau. Ich finde das Thema extrem wertvoll und auch sehr spannend, weil Angst etwas ist, was immer irgendwo präsent ist im Feld. Und ich merke ganz deutlich, wie nicht nur mich, auch andere Leute davon betroffen sind. Und so ganz angstfrei ist vielleicht auch nicht gesund, wie wir jetzt verstanden haben. Angst ist etwas Natürliches, aber wir dürfen selber schauen, wo ist die Grenze dafür? Was ist Projektion? Was ist tatsächlich notwendig?
Ja, genau. Wenn ich von der Angst mich belastet fühle oder von meiner Seite die Angst habe, wie ich es gerne nennen würde, dann kann man ja sich Unterstützung holen, völlig in Ordnung. Gut ist, sich der Angst zu stellen, aber ich hoffe, das konnte ich vermitteln. Die Art und Weise, wie man es tut, ist wichtig. Also die ängstliche Seite liebevoll an die Hand nehmen oder auf den Arm dabei, dann klappt die Sache gut, aber sich dem stellen. Und das ist, glaube ich, auch im Sinne von spirituellen Themen ganz ähnlich, ne? Also.
Ja.
Da können ganz wir genau. Weiterentwickeln über Ängste überwinden auch in dem Fall. Unnötige Ängste, nicht die Angst als Grundgefühl.
Ja, dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit und für deine Expertise. Du hast es wunderbar auch ausdrücken können. Für mich war es sehr verständlich und ich hoffe für alle, die uns zuschauen, zuhören, ebenso. Ich freue mich, dich auch bald live irgendwann wieder zu sehen. Und bis dahin, alles Liebe.
Ich auch. Vielen Dank. Dir auch alles Liebe. Tschüss.
Ciao, Janina.
Ciao.